Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 11. Dezember. Heute mit diesen Themen: Asylgesetzrevision auf der Zielgeraden. Ein Verschärfungspaket mit Lücken. Keine Revolution, aber mehr Macht der Öffentlichkeit. Perspektiven der griechischen Syriza-Partei. Gleichberechtigung ist Voraussetzung für die Demokratie. Nepalesische Frauenrechtlerin kämpft auch für die Unterdrückten des Kastensystems. Am Mikrofon begrüßt sie Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst hören wir Leonie Marti. Sie hat die Nachrichten.
Ein Zehntel der Bevölkerung im Kanton Bern lebt an der Armutsgrenze. Das zeigt der heute veröffentlichte Sozialbericht des Kantons. Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich die Schere zwischen Arm und Reich geöffnet. Besonders armutsgefährdet sind nach wie vor alleinerziehende Elternteile mit Kindern. Um das Problem anzugehen, schlägt der Kanton ein Maßnahmenpaket vor. Ausgebaut werden soll beispielsweise die schulergänzende Kinderbetreuung und die Begleitung von Jugendlichen nach der Ausbildung. Das Areal der ehemaligen Kerit-Verbrennungsanlage am Warmbechliweg wird zum Erdbeerfeld. So jedenfalls lautet der Name der geplanten Überbauung mit 260 Wohnungen, vorgeschlagen vom Siegerteam Strawberry Fields des Architekturwettbewerbs der Stadt Bern. Wie die Stadt gestern berichtete, überzeugte das Siegerteam mit einem innovativen Konzept, das sich bestens eingliedere in die bestehende Umgebung der ehemaligen Kerit-Verbrennungsanlage. Das Gewerbehaus an der Güterstraße wird beibehalten und soll Raum bieten für Ateliers und Wohnungen. Somit bleibt der industrielle Charakter des Quartiers bestehen. Nur noch die Hälfte Schweiz muss in einem Produkt stecken, damit es als schweizerisch deklariert wird. Der Ständerat stimmte heute mit 24-18 Stimmen knapp für die 50%-Regel. So darf ein industrielles Produkt die Marke Swissness tragen, wenn mindestens die Hälfte der Herstellungskosten in der Schweiz angefallen ist. Was alles zu den Herstellungskosten gerechnet werden kann und welche Rohstoffe als schweizerisch gelten, steht noch zur Diskussion. Zwar gilt zurzeit bereits die 50%-Regel, in der Praxis ist der Anteil an Swissness jedoch oft grösser. Produkte, die mit dem Label Schweiz versehen sind, sind auf dem Markt bis zu 20% mehr wert. Malis Regierungschef Sheikh Modibo Diarra tritt zurück. Laut Agenturmeldungen hatten Soldaten den Präsidenten des westafrikanischen Staates in der Nacht auf heute festgenommen. Mali steckt in einer tiefen Krise. Der Norden wird von radikalen Islamisten und Tuareg-Rebellen dominiert. Regierungschef Diarra tritt als Befürworter für eine militärische Intervention gegen die Rebellen ein. Das Militär hingegen lehnt eine ausländische Intervention ab. Diese Woche hat die EU offiziell mit der Planung eines Militäreinsatzes in Mali begonnen. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es am Vormittag bewölkt mit hochnebelartigen Wolken, gegen Nachmittag teilweise Auflockerung bei Temperaturen um minus 5 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Die Asylgesetzrevision ist auf der Zielgeraden. Donnerstag oder Freitag kommt sie in die Schlussabstimmung. Bei den meisten Neuerungen im Asylgesetz waren sich die beiden Kammern einig. Der Ständerat schwenkte auf die Linie vom Nationalrat ein und unterstützte die gewünschten Verschärfungen im Asylgesetz. In einigen wenigen Bereichen aber will der Ständerat an den bisherigen Bestimmungen festhalten. Das seien Lichtblicke im Papier des Grauens, meint Morena Casasola, Geschäftsführer der Flüchtlingsorganisation Solidarité sans frontières. Wilmar Rall hat ihn um eine aktuelle Einschätzung gebeten.
Seit gestern ist klar, abgewiesene Asylsuchende erhalten künftig keine Sozialhilfe mehr. Sobald ein Asylgesuch rechtskräftig abgelehnt ist, erhält der oder die Betroffene nur noch Nothilfe, sprich das Nötigste zum Überleben. Gestern ist der Ständerat doch noch auf die Linie vom Nationalrat eingeschwenkt. Es war eine lange und emotionale Debatte in der breiten Öffentlichkeit, die an der Praxis aber nicht viel ändern wird, meint Moreno Casasola, Geschäftsführer von Solidarité sans frontières.
Weil halt in dieser Frage der Nothilfe jetzt eigentlich nur im Gesetz verankert wurde, in einer Muss-Bestimmung, was bislang von den Kantonen oder von den ausführenden Organen sowieso so gehandhabt wurde. Also im Prinzip, überschlagsmäßig kann man sagen, dass aus einer Kann-Formulierung in all den Artikeln, wo es sich um Nothilfe oder Sozialhilfe für abgewiesene Asylsuchende dreht, dass jetzt Muss-Formulierungen entstanden sind im Gesetz. Und das heißt, in der Praxis wird sich für die Betroffenen nicht viel ändern, weil das sowieso schon so gehandhabt wird. Es ist aber einfach symbolisch betrachtet einmal mehr ein Zeichen in eine falsche Richtung.
Einige Verschärfungen aber hat der Ständerat gestern abgelehnt, so zum Beispiel die Bestimmungen für vorläufig aufgenommene Personen. Das sind Flüchtlinge, die aufgrund von kriegerischen Auseinandersetzungen in ihren Heimatländern nicht ausreisen können und deshalb vorläufig in der Schweiz bleiben dürfen. Bis jetzt durften diese Flüchtlinge nach 5 Jahren ein Gesuch um eine definitive Aufenthaltsbewilligung stellen und nach 3 Jahren Familienmitglieder aus ihren Heimatstaaten nachziehen. Der Nationalrat wollte beide Fristen um 2 Jahre verlängern, der Ständerat aber wollte das nicht.
Was ist sicherlich absolut wichtig, dass diese Fristen nicht verlängert werden, weil ein Familiennachzug, egal ob für vorläufig Aufgenommene oder auch für andere, nach 3 Jahren, das ist bereits eine sehr lange Frist, wenn man sich das vorstellt, man ist 3 Jahre von seinen Kindern getrennt. Gerade beim Familiennachzug geht es darum, dass die Leute auch Sicherheit verspüren und das wäre einfach völlig konträr zu dem, was in den Kantonen passiert in Bezug auf Integrationsbemühungen, weil man kann versuchen zu integrieren, aber das hängt immer direkt mit der Aufenthaltsbewilligung zusammen. Und da sind wir froh, dass das vom Ständerat korrigiert wurde und hoffen, dass in der Schlussabstimmung diese Linie beibehalten wird.
Sagt der Geschäftsführer von Solidarité sans frontières, SOSF. SOSF ist zusammen mit anderen Asyl- und Flüchtlingsorganisationen daran, Unterschriften für ein Referendum gegen geplante Verschärfungen im Asylgesetz zu sammeln. Mit den aktuell im Rat debattierten Neuerungen im Asylgesetz aber hat dieses Referendum nur indirekt etwas zu tun. Moreno Casasola erklärt.
Diese Vorlagen waren ja ursprünglich eine Vorlage. Also wenn man ein bisschen einen Schritt zurückgeht und dann wurde beschlossen in der letzten Herbstsession, dass man die beiden Vorlagen trennt und eine davon dringlich macht. Und gegen diese dringliche Vorlage haben wir eben das Referendum ergriffen. Und alle anderen Bestimmungen oder Verschärfungen, die nicht für dringlich erklärt wurden, die gehen jetzt in der sogenannten Vorlage 1 aktuell jetzt im Parlament über den Tisch.
Donnerstag oder Freitag ist die Schlussabstimmung.
95,6. Rabe Info.
Die Krise in Griechenland ist weit davon entfernt, überwunden zu sein. Fast täglich erreichen uns Bilder von Protesten und Straßenschlachten. Seltener sehen wir Bilder, wie die Leute angefangen haben, sich selber zu helfen. Und genau auf diesen Leuten baut die Linkspartei Syriza auf. Die Syriza wird oft als populistische Linkspartei porträtiert, die sich in erster Linie gegen den Sparzwang auflehnt. Tatsächlich aber machen sich die Köpfe der Syriza-Partei sehr viele Gedanken darüber, wie ein besseres Wirtschaftssystem in Griechenland aussehen könnte. Der Ökonom und Syriza-Berater Theodoros Paraskevopoulos zweifelt zudem an der gängigen griechischen Meinung, der Internationale Währungsfonds, die EU und insbesondere Deutschland seien alleine für die drastischen Sparmaßnahmen verantwortlich. Warum das so ist, erklärt er unserem Kollegen Michael Liebler von Radio Z Nürnberg.
Es ist nicht so, dass die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds der griechischen Regierung irgendetwas aufgezwungen haben. Die griechische Regierung will das. Sie haben alles mitgetragen und das ist die Politik, die sie in den letzten 20 Jahren versucht haben durchzusetzen. Das haben sie nicht geschafft. Und jetzt machen sie das mit Hilfe der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds. Also die Troika, die hat durchsickern lassen sogar, dass das Programm vom jetzigen Außenminister geschrieben worden ist. Der war früher Direktor des Forschungsinstituts des griechischen Industrieverbandes. Also die griechische Regierung, die will dieses Programm. Und wir versuchen sie daran zu hindern.
Die Griechen haben sich, so will es die platte Propaganda, alles selbst zuzuschreiben. Sie waren faul und ruhten sich auf Privilegien aus. Wer ist wirklich schuld an der Misere des Landes? Schließlich gab es den aufgeblähten Finanzsektor, der zur Staatskrise nicht nur in Griechenland führte.
Es ist nicht das aufgeblähte Finanzsystem so sehr, sondern dass die Menschen kein Geld haben. Und da sprang das Finanzsystem ein, finanzierte arme Leute und arme Staaten, die dann eben ihre Schulden nicht zurückbezahlen konnten. Und die Ursache ist die Armut der großen Masse der Menschen und die Armut der Staaten, weil vor allen Dingen in Europa es einen Steuerwettbewerb gegeben hat und immer noch gibt. Einen Wettbewerb darüber, welcher Staat den Unternehmern und den Reichen niedrigere Steuersätze anbietet. Das ist ein Nullsummenspiel, weil halt dann alle Staaten die Steuersätze vermindern und das Resultat ist halt eine Armut der Staaten.
Das Problem ist also europaweit das Verhältnis zwischen Arm und Reich und nicht das zwischen Nationen. Es ist nicht horizontal, sondern vertikal. Es geht um den Kampf zwischen oben und unten, will Paraskevopoulos deutlich machen. Logisch, dass sich Syriza auf die Seite des Unten schlägt. Wir unterstützen die sozialen Bewegungen, betont Paraskevopoulos nachdrücklich, auch wenn das nicht eigens gesagt werden müsste. Die Syriza sind Bewegungspartei, ein Sozialforum sozusagen. Die Sparmaßnahmen, die die Menschen in die Armut treiben, müssen vom Tisch. Konkret hofft die Partei, auch aus der Opposition heraus parlamentarisch konkrete Nahziele erreichen zu können.
Da haben wir schon Gestaltungsmöglichkeiten. Beispielsweise, wir versuchen jetzt zu verhindern, dass die Angestellten der Kommunalverwaltung entlassen werden, was die Troika fordert und die Regierung will. Die Regierung, die hat mit einer Mehrheit von 169 Abgeordneten mit einer Gesamtzahl von 300 begonnen. Nun sind das 155. Das zeigt doch, dass Protest etwas bewirkt. Wir versuchen auch parlamentarisch, aber auch außerparlamentarisch, die Regierung und die Abgeordneten so unter Druck zu setzen, dass entweder sie gegen diese Projekte stimmen oder dass die Regierung fällt.
Sollte die Regierung fallen, wäre nach augenblicklichen Umfragen die Syriza die stärkste Partei. Trotz der Angst der herrschenden Klasse Europas. Wie ein revolutionäres Programm lesen sich die Forderungen der Syriza nicht. Und auch Reichensteuern und Verstaatlichung der Banken hören sich nicht gerade nach Forderungen zur Aufhebung der Geld- und Warenform an. Doch immerhin, es ist auch von einem anderen Wirtschaftssystem die Rede. Und wenn man Theodoros Paraskevopoulos danach fragt, wie er sich eine Verstaatlichung der Banken vorstellt, dann klingt doch da ganz deutlich heraus, dass nicht die Art Verstaatlichung gemeint ist, mit der üblicherweise nicht gewinnträchtige, aber gesellschaftlich unverzichtbare Wirtschaftszweige gerettet werden.
Es muss ein ganz anderes Bankensystem entstehen. Ein öffentliches Bankensystem, das von den Menschen, die in den Banken arbeiten, von den Menschen, die bei den Banken Kredite aufnehmen, vom Staat, vom Parlament kontrolliert werden. Wenn wir öffentliches Bankensystem sagen, dann meinen nicht nur öffentlich im Sinne von staatlich, sondern im Sinne der Öffentlichkeit. Da müssen natürlich sehr tiefe Veränderungen im politischen System erfolgen. Klar. Es ist sehr schwierig in einer Gesellschaft, die das letzte Selbstverwaltungssystem in der Besatzungszeit erlebt hat, und das gab es im befreiten Teil Griechenlands, das heißt vor über 70 Jahren. Es ist sehr schwierig, so ein System wieder aufzubauen, aber das wollen wir.
Sagt der griechische Ökonom und Syriza-Berater Theodoros Paraskevopoulos in einem Beitrag von Radio Z Nürnberg.
Rabe Info 95,6.
Nepal gilt für viele Europäer und Europäerinnen als wunderschönes Trekkingland im Himalaya. Spirituelle Erleuchtung und Harmonie glauben viele in Nepal zu finden. Wie wir gestern schon im Rabe Info berichtet haben, ist die Situation in Nepal aber alles andere als schön und harmonisch. 10 Jahre lang wurde das Land von einem Bürgerkrieg terrorisiert. Seit 6 Jahren herrscht zwar Waffenstillstand. Aber die Parteien haben es bis heute nicht geschafft, sich auf eine demokratische Verfassung zu einigen. Die Gründe für die Zerrissenheit des Landes liegen zum Teil noch viel weiter zurück als der Bürgerkrieg, nämlich im traditionellen Kastensystem und bei den fehlenden Frauenrechten. Gegen diese Diskriminierungen kämpft die Menschenrechtsaktivistin Bimala Biki. Sie war Gast bei Radio Rabe. Michael Spahr hat mit ihr gesprochen.
DAFUO, Dalit Feminist Uplift Organization, heißt die Organisation, für die Bimala Biki arbeitet. Wie der Name vermuten lässt, kämpft die Menschenrechtlerin dafür, die Stellung der Frau in der nepalesischen Gesellschaft zu verbessern. Ein Kampf, der laut Bimala Biki dringend nötig ist.
In Nepal, women are second class citizen in Nepal.
In Nepal sind Frauen Bürgerinnen zweiter Klasse. Sie haben keine Bürgerrechte, keine Eigentumsrechte, sie haben keine guten Jobs. Wir Frauen werden von unserer Familiengesellschaft und von der Regierung diskriminiert.
So we are discriminated by our family, society and government.
Vor 6 Jahren endete der Bürgerkrieg zwischen Maoisten und der monarchistischen Regierung. Seither versucht das Land, eine gemeinsame demokratische Verfassung zu schaffen. In das verfassungsgebende Parlament wurden auch Frauen gewählt.
33% women already were present there. But all women were only, they are only
33% der Parlamentsmitglieder sind Frauen, aber sie sind dort nur physisch präsent. Sie dürfen keine Entscheidung treffen bei wichtigen politischen oder nationalen Themen. Wir Frauen sollten aber nicht nur physisch präsent sein, sondern wir sollten eine bedeutungsvollere Präsenz einnehmen.
We need meaningful presentation.
Nicht nur Frauen werden in der nepalesischen Gesellschaft diskriminiert, auch das jahrhundertealte Kastensystem führt zu Diskriminierungen. Im Kastensystem, das es auch in Indien gibt, werden verschiedene gesellschaftliche Gruppen streng voneinander getrennt. Die Kaste der Dalit, der sogenannten Unberührbaren, hat in diesem System einen sehr tiefen Stellenwert. Bimala Biki versucht auch hier, bessere rechtliche Bedingungen zu schaffen. Bei den langwierigen Diskussionen um eine Verfassung und den Rechtsstaat kommt oft das Thema Föderalismus zur Sprache. Viele Parteien sind der Meinung, dass nur mit einem stark dezentralen Staatssystem die zerrissene Gesellschaft gekittet werden könne. Bimala Biki setzt punkto Kastensystem keine großen Hoffnungen in den Föderalismus.
We are Dalit, we are from Dalit community. We have not majority in any place.
Wir sind von der Dalit-Gemeinschaft. Wir sind nicht nur an einem Ort, wir sind überall in Nepal. Föderalismus ist zwar wichtig, damit sich das Land entwickeln kann, aber für uns löst der Föderalismus die Probleme nicht und schafft auch keine Gleichberechtigung.
Um das Kastensystem zu überwinden, aber auch um die Gleichberechtigung der Frauen voranzutreiben, ist es wichtig, dass sich die Betroffenen organisieren. Hier liegt denn auch die Hauptaufgabe, der sich die Menschenrechtsaktivistin Bimala Biki widmet.
We are making a lot of women groups, Dalit groups.
Wir organisieren viele Frauengruppen und Dalit-Gruppen. Wir geben Unterricht in Sprache, Entwicklung von Fachwissen, Lesen und Schreiben. Wir schaffen Bewusstsein für die Diskriminierungsproblematik bei politischen Parteien, Behörden und bei der Zivilgesellschaft. Wir ermöglichen die Schaffung von Interessensgruppen, aber auch von Einheit.
Eine Art von Einheit zu finden, das wird Nepal auch die nächsten Jahre beschäftigen. Der Versuch, eine gemeinsame Verfassung zu schaffen, ist bis jetzt gescheitert. Immerhin, nächsten Frühling soll eine neue verfassungsgebende Versammlung gewählt werden. Das könnte auch eine Chance für die Frauen und für die Kaste der Dalit sein.
Bimala Biki und ihr Kollege Suman Adhikari waren auf Einladung der Peace Brigades in der Schweiz. Das Gespräch mit dem Menschenrechtler Suman Adhikari wurde gestern im Rabe Info ausgestrahlt. Nachhören können Sie das in unserem Podcast-Archiv auf www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Leonie Marti, Michael Spahr, Wilma Rall und Radio Z Nürnberg. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat sie Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen sonnigen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.